SRF 3.
Erfolg für den Preisüberwacher. Die Post muss verschiedene Tarife senken und darf A- und B-Post vorläufig nicht teurer machen. Das syrische Regime soll tausende Gefangene systematisch gefoltert und getötet haben. Das behauptet ein ehemaliger Militärfotograf. In der Schweiz soll gesünder gegessen werden. Der Nationalfonds lanciert ein großes Forschungsprogramm dazu. Das Wetter im Norden ist bewölkt und lokal nass. Im Süden recht sonnig. Morgen gibt es im Flachland Hochnebel, sonst ist es oft sonnig bei 5 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Der Preisüberwacher hat sich durchgesetzt, die Schweizer Post krebs zurück. Bei zahlreichen Dienstleistungen darf sie die Preise nicht erhöhen, bei anderen muss sie diese gar senken und damit nicht genug. Die Post muss dieses Jahr jedem Haushalt 4 Gratis-Briefmarken zukommen lassen, als Entschädigung für die zu hohen Preise. Philipp Burkhardt.
Im letzten Jahr hatte die Post auf gerichtlichem Weg noch versucht, Preisüberwacher Stefan Meyerhans Steine in den Weg zu legen. Mit einer Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht wollte sie erreichen, dass Meyerhans das eingeleitete Verfahren gegen die Post auf Eis legen muss. Doch das Gericht in St. Gallen ist nicht einmal auf die Beschwerde eingetreten. Nun muss der gelbe Riese auf breiter Front nachgeben. In einer einvernehmlichen Regelung mit dem Preisüberwacher verzichtet die Post auf geplante Tariferhöhungen. Die Preise für A- und B-Postbriefe sowie für Inlandpakete bleiben bis Ende März 2016 unverändert. Bei zahlreichen Einzelleistungen werden die Tarife gar gesenkt. Als Entgegenkommen erhält jeder Schweizer Haushalt 4 Briefmarken im Wert von je einem Franken. Mit diesem Kompromiss werde ein langes Verfahren verhindert, teilen Preisüberwacher und Post gemeinsam mit. Für die Post kommt die Einigung teuer zu stehen, wie Sprecher Bernhard Bürki vorrechnet.
Die Post kostet diese Einigung in den nächsten 2 Jahren ca. 280 Millionen Franken.
Den Vorwurf, die Post habe mit ihrer Tarifpolitik in den letzten Jahren überhöhte Gewinne erzielt, lässt der Postsprecher allerdings nicht gelten.
Die Post hat keine Übergewinne erzielt. In den nächsten Jahren rechnen wir auch damit, dass der Gewinn tiefer sein wird.
Fragt sich, weshalb die Post denn in so großem Umfang Zugeständnisse machen muss und der Schweizer Bevölkerung gar Briefmarken schenkt, Sprecher Bürki.
Mit diesem Kompromiss hat die Post Planungssicherheit. Sie kann für die nächsten 2 Jahre planen. Das wäre mit der Untersuchung schwieriger gewesen.
Ganz zurücklehnen kann die Post allerdings noch nicht. Gegen ihre Preisgestaltung bei den Geschäftskunden ist nach wie vor eine Untersuchung bei der Wettbewerbskommission hängig.
Ein Bericht wirft dem syrischen Regime systematische Folter und Hinrichtungen vor. Was genau im Bericht steht und wie glaubwürdig dieser ist, gleich nach den Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Der Pharmakonzern Novartis baut am Hauptsitz in Basel bis zu 500 Stellen ab. Entlassungen seien nicht auszuschließen, teilt Novartis mit. Gleichzeitig wolle Novartis in anderen Bereichen in Basel und Nyon mehrere hundert Stellen schaffen. Unter dem Strich solle die Zahl der Beschäftigten in der Schweiz dieses Jahr bei rund 15.000 stabil bleiben, so Novartis. In der Schweiz soll ein umfassendes Forschungsprogramm Wege aufzeigen zu einer gesünderen Ernährung und wie Nahrungsmittel umweltfreundlicher produziert werden können. Laut dem Schweizerischen Nationalfonds stehen dafür in den kommenden 5 Jahren 11 Millionen Franken zur Verfügung. Das Forschungsprogramm besteht aus über 20 Einzelprojekten. Die Stadt Aarau erhält dieses Jahr den Wackerpreis des Schweizer Heimatschutzes. Die Organisation würdigt damit die Bemühungen um verdichtetes Bauen in der Aargauer Kantonshauptstadt. Aarau zeige exemplarisch, wie sich Wachstum, Erhalt und Pflege von Stadtquartieren und Grünräumen vereinbaren ließen. Die offizielle Übergabe des Wackerpreises findet im Juni statt. Die pakistanische Luftwaffe hat nach einer Reihe von Anschlägen der radikal-islamischen Taliban Ziele im Grenzgebiet zu Afghanistan angegriffen. Dabei seien 25 mutmaßliche Extremisten getötet worden, teilt das Militär mit. Es war das erste Mal seit einem Waffenstillstandsabkommen mit den örtlichen Taliban 2007, dass die Luftwaffe in der Region eingesetzt wurde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.530 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 23,67 gehandelt, der Dollar zu 91,33 Rappen. Das Wetter. Heute bleibt es oft grau und vor allem im Osten fällt noch etwas Regen und Schnee. In den Alpen und im Süden gibt es sonnige Abschnitte. Morgen liegt über dem Flachland Hochnebel, sonst scheint die Sonne. Im Norden werden um 5, im Süden 9 Grad erreicht.
Info 3 Mittag.
In Montreux beginnt morgen die Friedenskonferenz für Syrien. Der Ausgang ist ungewiss. Derweil gibt heute ein Bericht zu reden, den der britische Guardian und der US-Fernsehsender CNN veröffentlicht haben. Demnach hat das syrische Regime möglicherweise 11.000 Gefangene systematisch foltern und töten lassen. Die Autoren des Berichts stützen sich auf die Aussage und Bilder eines syrischen Militärfotografen, Veronika Meyer.
Ausgemergelte und geschundene Körper, Würgemale am Hals, Spuren von Folter. Es sind drastische Bilder, die in dem Bericht dokumentiert sind. Fotos von zu Tode gequälten Häftlingen. Aufgenommen wurden sie offenbar zwischen März 2011 und August 2013. Ein früherer syrischer Militärfotograf hat sie auf Speichersticks außer Landes geschmuggelt. Cäsar wird der Mann in dem Bericht genannt, ein Pseudonym. Seine Aufgabe sei es gewesen, die Leichname zu fotografieren, um für das syrische Regime zu dokumentieren, dass die Häftlinge tatsächlich tot seien. Es sind Zehntausende von Aufnahmen. Ein Team von 3 Forensikern und 3 Juristen hat einen Teil davon gesichtet und Cäsar befragt. Es beurteilt den Mann als glaubwürdig, sein Material als authentisch. Mehr noch, die Aussagen und Fotos würden vor Gericht bestehen und zweifellos für eine Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausreichen. Das sagte Desmond da Silva, Leiter des Teams und früherer Chefankläger des Kriegsverbrechertribunals für Sierra Leone, gegenüber dem Fernsehsender CNN.
All of us were in agreement that his account was essentially true. It had the hallmarks of truth and it would stand up in a court. This evidence could underpin a charge of crimes against humanity without any shadow of a doubt.
Solche Aussagen sind Wasser auf die Mühlen der Gegner von Bashar al-Assad. Es dürfte deshalb auch kaum Zufall sein, dass der Bericht gerade jetzt, so kurz vor Beginn der Friedenskonferenz in Montreux, veröffentlicht wird. Nur, dass in Syrien gefoltert wird und das im großen Ausmaß, wird mittlerweile kaum mehr bestritten. Nicht nur die Regierung von Präsident Assad, auch die Gegenseite, die Rebellen, müssen sich Foltervorwürfe gefallen lassen. Was also macht die Rechtsexperten um Desmond da Silva so sicher, dass gerade das Assad-Regime verantwortlich sein soll für diese Gräueltaten, die auf den Bildern dokumentiert sind? Es sei die Systematik, sagt Geoffrey Nice, Mitautor des Berichts und einst Ankläger im Prozess gegen den früheren jugoslawischen Präsidenten Milosevic.
If you have this number of bodies, probably in the order of 11,000 plus,
bei dieser Zahl von Toten, wahrscheinlich 11.000 oder mehr, wenn diese Zahl von Toten systematisch von einem Ort zum anderen gebracht worden sei, um sie zu identifizieren und fotografieren, damit die Behörden erfuhren, dass diese Leute tatsächlich getötet worden seien, dann müsse eine höhere Behörde dahinter stecken. Aus Damaskus gibt es bislang keine Reaktion auf den Bericht, eines Berichts notabene, der von einer Londoner Kanzlei in Auftrag gegeben wurde, die das Golfemirat Katar vertritt. Die Regierung dort gehört zu den größten Kritikern Assads. Sie seien sich der Problematik bewusst gewesen, sagen die Autoren des Berichts, und hätten die Bilder und Aussagen deshalb sehr genau geprüft. Der Regierung von Bashar al-Assad dürfte aber dennoch genau dies nicht entgangen sein.
Info 3 Mittag.
Seit Herbst 2012 liegt der Auftrag des Stimmvolks auf dem Tisch. Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, steht neu in der Bundesverfassung. Seither ist eine Arbeitsgruppe daran, konkrete Vorschläge zu machen, wie dieser Verfassungsauftrag umgesetzt werden soll. Dieser Bericht liegt jetzt vor. Inlandredaktor Raphael von Matt hat ihn gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Was sind die wichtigsten Vorschläge der Arbeitsgruppe?
Ja, eine Vorbemerkung, es ist ein Bericht des Bundes. Der Bereich der Schule, der Volksschule bleibt also ausgeklammert, denn das ist ja die Zuständigkeit der Kantone und das ist ein wichtiger Bereich. Bleiben wir beim Bericht. In der Zuständigkeit des Bundes sind 37 Maßnahmen aufgelistet, die man jetzt umsetzen könnte. Ich nenne drei Beispiele. Einerseits will man Subventionen einführen für die Musikschulen, dass auch Kinder aus ärmeren Familien Musikunterricht genießen können. Eine Idee ist, es sollen neue regionale Zentren zur Musikförderung geschaffen werden. Und eine dritte Idee, anlehnend an das Programm Jugend und Sport, soll ein neues nationales Programm Jugend und Musik geschaffen werden. Da würden dann Lager, Kurse, der Zugang zu Übungslokalen erleichtert.
Gibt es gegen diese Vorschläge Widerstände?
Das Bundesamt für Kultur, das den Bericht herausgegeben hat, erwartet auf Anfrage, wie Sie gesagt haben, wenig Widerstand. Man hat das Volksjahr im Rücken. Eben im Herbst 2012 haben fast 73% der Stimmenden Ja gesagt zu diesem Verfassungsauftrag. Doch diese Zuversicht teile ich nicht ganz. Im Parlament dürfte es doch Widerstand geben. Es kämen neue Aufgaben auf den Bund zu. Gewisse bürgerliche Politiker halten die neuen Aufgaben generell für unnötig. Also im Parlament dürfte das nicht einfach so schlank durchgehen.
Sie haben es zu Beginn angetönt. Die Vorschläge sind vom Bund und nicht von den Kantonen. Wie soll denn das kantonal umgesetzt werden, was jetzt auf dem Tisch liegt?
Das ist genau das Hauptproblem. Die Musikausbildung betrifft vor allem ja auch die Schule. Es gibt Musikunterricht an den Schulen und die Schulen, die sind im kantonalen Bereich. Die Musikverbände, die hinter diesen Initiativen, diesen Vorschlägen stehen, die wünschen sich, dass gerade an den Schulen viel mehr gemacht werde. Und zwar, der Notstand sei am größten in den Primarschulen, weil dort die Lehrer zum Teil im musikalischen Bereich zu wenig gut ausgebildet sind. Und ein zweiter Bereich, die Berufsschulen, dort gibt es im Moment überhaupt keine musikalische Ausbildung. Dort ist das Ziel, dass mindestens ein Freifach eingeführt werden könnte, ein Musikfreifach. Also man sieht, es geht vor allem um die Kantone, die hier viel zu sagen haben. Bei den Kantonen, das weiß man, gibt es aber Spardruck. Sparprogramme werden diskutiert in den Parlamenten. Auch wünschen die Kantone nicht ein Dreinreden des Bundes und gewisse Kantone sehen nicht mal den Handlungsbedarf. Der Widerstand ist also recht groß und es ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann die einheitliche Umsetzung dieses Programmes nicht geschehen wird.
Raphael von Matt, vielen Dank für Ihre Information. Und das war Info 3, das Nachrichtenmagazin auf diesem Sender im Netz srf.ch. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.